Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider. Mein Name ist Tim Rotthaus und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen für Sie parat. Im Doppelinterview mit Ines Hölscher, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum öffentliche IT ÖFIT des Fraunhofer Instituts Focus und Dr. Mike Weber, Trendforscher am Fraunhofer Institut Focus, reden wir über den Deutschlandindex der Digitalisierung 2021. In der Recherche haben wir uns den politischen Aufstieg des österreichischen Innenministers Karl Nehammer zum neuen Bundeskanzler genauer angesehen und wir kommentieren, warum der DBB, Beamtenbund und Tarifunion, in der Bundesleitung mehr Frauen braucht. Im Rahmen des Deutschlandindex der Digitalisierung 2021 untersucht das Kompetenzzentrum öffentliche IT ÖFIT des Fraunhofer Instituts Focus zum dritten Mal mittels umfangreicher statistischer Analysen den Stand der Digitalisierung in der Bundesrepublik Deutschland und betrachtet dabei vielfältige Digitalisierungsaspekte in regionaler Perspektive. Genauere Fragen zum Stand der Digitalisierung in den deutschen Kommunen hat Morlin Jakobson an Ines Hölscher, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim ÖFIT, und Dr. Mike Weber, Trendforscher beim Fraunhofer Institut Focus, gestellt.
Herr Dr. Weber, Frau Hölscher, vielen Dank, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen, uns ein paar Fragen zum Deutschlandindex der Digitalisierung 2021 zu beantworten. Auch kleinere und mittlere Kommunen konnten ja hohe Indexwerte erzielen, sprich sind überdurchschnittlich gut digital aufgestellt. Können Sie uns erläutern, in welchen Bereichen diese Kommunen besonders punkten konnten?
Genau, wir haben ja im Rahmen des Deutschlandindex, den Sie gerade angesprochen haben, 300 repräsentativ ausgewählte Kommunen untersucht, wie wir es mittlerweile seit 2017 alle 2 Jahre tun, und haben uns dort die kommunalen Webportale angeschaut. Und die kleineren und mittelgroßen Kommunen, die überdurchschnittlich gut in diesem Bereich digitale Kommune abgeschlossen haben, da können wir sagen, dass die sich eigentlich ähnlich entwickeln, wie es die Kommunen im Durchschnitt auch tun. Und zwar sind sie in 2 Bereichen schon besonders gut aufgestellt. Das ist einmal im Bereich des Zugangs, das heißt bei der leichten Auffindbarkeit von Online-Verwaltungsleistungen. Da sehen wir schon relativ hohe Werte. Und zum anderen im Bereich der Benutzbarkeit, da geht es darum, wie schnell lädt eine Website, wie gut ist die Darstellung auf mobilen Endgeräten. Auch hier sind die Werte schon relativ hoch. In 2 anderen Bereichen sieht es da noch ein bisschen anders aus. Da ist noch Verbesserungspotenzial. Und zwar zum einen beim digitalen Angebot selbst von Online-Verwaltungsleistungen. Das heißt, wie viele Verwaltungsleistungen sind überhaupt online verfügbar, und zum anderen bei der Offenheit, das heißt den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten Richtung Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise über die sozialen Medien oder auch bei Online-Bürgerbeteiligungsformaten. Auch in diesen beiden Bereichen sind die kleineren und mittelgroßen Kommunen noch nicht ganz so gut aufgestellt, wie aber eben gesagt, sind das Bereiche, in denen die Kommunen im Schnitt ohnehin noch Verbesserungspotenziale haben.
Und ergänzend muss man dazu natürlich auch sagen, dass wir insgesamt schon einen Größeneffekt sehen. Wir haben das in vergangenen Jahren mal intensiver untersucht und da ist die Größe der Kommune tatsächlich einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Einflussfaktor dafür, wie digital sie aufgestellt ist. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt sich ja, dass es kleine und mittlere Kommunen auch gut umsetzen können und dass das kein Naturgesetz ist, dass die Größeren immer die Digitaleren sind. Also mit entsprechendem digitalpolitischem Engagement lässt sich da vielleicht auch das eine oder andere schneller und effizienter erreichen.
Und sind gerade in diesen Kommunen besonders viele digital Engagierte zu finden oder sammelt sich das technische Know-how dann doch eher nach wie vor in den Großstädten?
Die Frage können wir nur ein bisschen durch die Hintertür beantworten, weil wir einen strikten Fokus auf die Länder haben und nicht so sehr auf die Kommunen. Also wir haben in unserer Bevölkerungsbefragung, die wir im Rahmen des Deutschlandindex durchgeführt haben, nicht einmal Kommunengrößenklassen und können sie dementsprechend nicht so zuordnen. Aber wir haben natürlich auch im Ländervergleich einen Eindruck davon, wie sich das etwa verteilt. Also wenn wir Stadtstaaten mit ländlich geprägten Flächenstaaten vergleichen, mit Flächenländern vergleichen. Und da zeigt sich dann ein sehr differenziertes Bild. Es ist ganz unterschiedlich. Also guckt man auf Online-Petitionen, sind Berlin und Brandenburg ganz weit vorne, aber dahinter folgen dann auch schon Bayern und das Saarland. Wikipedia-Autorinnen und Autoren findet man besonders häufig in Brandenburg und Niedersachsen. Open-Source-Entwicklung in Berlin und Brandenburg. Also es verteilt sich sehr breit zwischen Agglomerationsräumen und den eher ländlich geprägten Ländern. Wobei natürlich bei einigen Sachen muss man schon sagen, wenn es um die Nutzung von FabLabs geht, dann ist natürlich auch die Frage, ist überhaupt so etwas vor Ort verfügbar? Und dann spielt dann auch wieder die Größenklasse eine gewisse Rolle. Da sehen wir dann schon Änderungen. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Digitalisierung tatsächlich dazu beiträgt, was man früher mal die Entgrenzung des Raumes genannt hat. Also man kann auch sehr gut von einem dörflich geprägten Ausgangspunkt sich digital einbringen.
Welche Aspekte sind dann Ihrer Meinung nach für die Bevölkerung besonders wichtig? Also wo lohnt es sich im Endeffekt am meisten für die Kommunen anzusetzen oder die Verwaltungen anzusetzen, um den Bürgerinteressen zu entsprechen?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren natürlich, die eine Rolle spielen. Das Offensichtlichste ist vielleicht, dass ein digitales Angebot an Verwaltungsleistungen überhaupt erstmal vorhanden sein muss, damit Bürgerinnen und Bürger überhaupt in den Genuss kommen können, diese auch zu nutzen. Das ist aber nur ein Faktor. Es ist eben auch für die Zufriedenheit sehr wichtig, dass der Zugang einfach ist. Das heißt, diese Verwaltungsleistungen auch einfach auffindbar sind. Und damit Bürgerinnen und Bürger sich dann auch entscheiden, diese Online-Verwaltungsleistung nochmal zu nutzen, ist natürlich die Benutzbarkeit auch total relevant. Also wie intuitiv bedienbar ist das Ganze? Wie ist das NutzerInnen-Erlebnis dann auch? Was wir in unserer Untersuchung festgestellt haben, ist, dass wirklich ein deutlich positiver Zusammenhang besteht zwischen dem einfachen Zugang zu Verwaltungsleistungen und der tatsächlichen Nutzung dann auch durch Bürgerinnen und Bürger. Hier haben also die Kommunen einen starken Hebel, um auch da etwas zu erreichen. Das heißt, ihre Websites möglichst intuitiv bedienbar zu gestalten und einen großen Augenmerk eben auf die Auffindbarkeit der Online-Verwaltungsleistungen zu setzen. Was auch relevant ist, ist, dass das Drumherum der kommunalen Website möglichst attraktiv gestaltet werden sollte, um so Bürgerinnen und Bürger auch auf die Websites zu locken. Das heißt beispielsweise über Veranstaltungshinweise oder aktuelle Meldungen, hier eine möglichst große Attraktion zu erreichen.
Da sehen wir mit einiger Sorge, dass sich da einiges zu verändern scheint im Moment. Nicht so sehr auf der Angebotsseite, die entwickelt sich ja langsam fort, sondern auf der Nachfrageseite. Also als wir letztes Jahr gefragt haben, haben wir noch enorm hohe Zufriedenheitswerte mit ganz vielen verschiedenen Aspekten der kommunalen Websites feststellen können. Und wenn wir jetzt in den jüngst erschienenen E-Government-Monitor gucken, dann sehen wir, dass diese Zufriedenheit deutlich zurückgegangen ist. Also da droht sich gerade ein Zeitfenster zu schließen, um angemessene Angebote für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die offenbar auch immer anspruchsvoller werden, was ja eigentlich auch gut ist.
Jetzt spricht der Deutschlandindex der Digitalisierung 2021 ja auch davon, dass es immer noch keinen Durchbruch bei der OZG-Umsetzung in der Breite gab und gibt. Haben wir es dann hier mit einer auch zukünftig eher langsamen und dafür stetigen Implementierung des OZG zu tun? Oder steht der große Umbruch vielleicht kurz bevor? Oder ist das OZG eventuell auch schon kurz davor, an Aktualität zu verlieren und damit obsolet zu werden?
Das ist im Moment ganz, ganz schwer zu sagen. Eines der Probleme, was wir dabei haben in der Bewertung, ist, dass wir dass so etwas fehlt wie ein einheitliches, zusammenfassendes Informationsportal. Es gibt ausgezeichnete Informationsportale zur Umsetzung des OZG auf Bundesebene, auf der Ebene der Länder. Aber es fängt schon dann an, schwierig zu werden, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, kommt es in der Fläche an oder geht es darum, dass das Verfahren erstmal digitalisiert worden ist oder gibt es erst Grobkonzepte und so weiter und so weiter. Wir haben da in der Tat die radikalste Sichtweise, nämlich die der Bürgerinnen und Bürger. Also was kommt an, was kommt da an, wo Sie es erwarten auf den kommunalen Webportalen. Und da ist der Umsetzungsstand in der Tat im Moment noch recht überschaubar, um es vorsichtig zu formulieren. Aber auch in dem Bereich passiert ja einiges. Also wenn wir uns die Umsetzung des EFA-Prinzips jetzt angucken, wo ein Marktplatz geschaffen werden soll, wo leicht über ein Genossenschaftsmodell leicht auf neue Dienstleistungen zugegriffen werden kann. Das sind alles Instrumente, wo man doch hoffen kann, dass die Umsetzung jetzt einiges an Fahrt aufnimmt. Und vielleicht wird es dann gar nicht so sehr darauf ankommen, dass man wirklich in allen gut 10.000 Kommunen alle 575 Dienstleistungsbündel umgesetzt hat, sondern dass man einen Grundstock an Dienstleistungen hat, der es selbstverständlich macht, dass man öffentliche Dienstleistungen auch digital einholen kann. Aber zu Ihrer etwas lästerlichen Frage, ob das OZG obsolet ist, also ich glaube, es hat schon eine enorme Dynamik und eine enorme Veränderung ausgelöst. Nichtsdestotrotz stehen die nächsten großen Baustellen ja auch schon wieder vor der Tür. Die Registermodernisierung, das Once-Only-Prinzip umsetzen zu können, um nur ein Schlagwort zu nennen. Deswegen, wie bei vielen Aspekten der Digitalisierung, ist nach der Digitalisierung immer gleich vor der Digitalisierung. Ich bin also zuversichtlich, dass wir noch ein OZG 2.0 und vielleicht auch 3.0 und 4.0 brauchen werden, um zum Beispiel die Verbreitung in der Fläche zu fördern und zu stärken.
Ja, das sind doch interessante Zukunftsaussichten, Herr Dr. Weber. Frau Hölscher, Herr Dr. Weber, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und die interessanten Antworten, die Sie gegeben haben, die Einblicke in die Sichtweisen der Bevölkerung und auch, wo vielleicht noch Baustellen für die Zukunft sind. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, sehr gerne. Und auch Ihnen schönen Tag.
Tschüss.
Der bisherige österreichische Innenminister Karl Nehammer folgt auf Alexander Schallenberger, der nur knapp 2 Monate im Amt war und ist nun Österreichs neuer Bundeskanzler. Er steht für eine harte Haltung gegen illegale Migration. In unserer Recherche haben wir uns den Parteivorsitzenden der ÖVP genauer angeschaut. Sprecherin ist Büschra Taschdemir.
Einer der prominentesten Redner des vergangenen Europäischen Polizeikongresses des Behördenspiegel macht von sich reden. Er ist in noch höhere politische Sphären aufgestiegen. Die Rede ist von Österreichs Innenminister Karl Nehammer. Er ist neuer Bundeskanzler der Republik Österreich und neuer Parteivorsitzender der Österreichischen Volkspartei. Nehammer hatte auf der Veranstaltung des Behördenspiegel in Berlin mit einer fulminanten Rede auf sich aufmerksam gemacht. Darin plädierte er für einen glaubwürdigen Schutz der EU-Außengrenzen. Er sieht nicht nur durch das Coronavirus Gefahren, auch Bedrohungen gehen seiner Meinung nach sowohl von Foreign Terrorist Fighters als auch von im eigenen Land radikalisierten Personen aus. Er betont, eine Demokratie ohne Sicherheit ist eine gefährdete Demokratie. Aus Nehammers Sicht brauche es bei der Bekämpfung von Terrorismus zwingend auch immer eine Strategie gegen organisierte Kriminalität. Schließlich hingen beide Phänomene eng zusammen, so der Wiener Ressortchef, der die Polizei für ihr Agieren in der Pandemie ausdrücklich lobte.
Des Versammlungsrechts geht, dem Schutz der Meinungsfreiheit, dass die Polizei Demonstrationszüge begleitet, schaut, dass nichts passiert, aber auch immer das Thema Deeskalation im Vordergrund hat. Und die Corona-Pandemie hat uns polizeilich vor eine völlig neue Herausforderung gestellt, nämlich dieses Thema Deeskalation auch neu zu definieren und neu zu leben.
Die Sicherheitsbehörden hätten in dieser Zeit, die uns polizeilich vor neue Herausforderungen gestellt hat, einen großen Spannungsbogen bewältigen müssen.
Werden, um es einmal ganz juristisch zu formulieren. Denn jede Verordnung, jedes Gesetz ohne Kontrolle, ohne Nachdruck ist ein wirkungsloses. Und da hat die Polizei in ihrer Arbeit einen unglaublichen Spannungsbogen meistern müssen. Und wir
in Zukunft dürften Gesellschaften jedoch durch Migration nicht zu stark belastet werden, da ansonsten eine Destabilisierung drohe.
Und so sehe ich auch meine Verantwortung als Innenminister für Österreich. Meine Verantwortung ist, dass wir die Gesellschaft in einem sozialen, stabilen Frieden halten, sie nicht überlasten und nicht über die Maßen dann belasten, was wiederum zu Konflikten, Spannungen und zu einer Destabilisierung führen kann.
Im Agieren gegen illegale Migration braucht es raschere Asylverfahren und Rückführungen an den Außengrenzen der Europäischen Union.
Wir brauchen an der EU-Außengrenze rasche Asylverfahren, wir brauchen rasche Rückführungen, die glaubwürdig sind. Der Europäische Rechnungshof hat gerade die Rückführungen kritisiert. Vielleicht haben Sie es noch gelesen, das war zumindest eine Meldung in Österreich. Und genau das ist es, wo wir stärker, besser werden müssen. Der Rechnungshof hat recht. Es muss stärker und effizienter rückgeführt werden.
Nur so ließe sich ein glaubwürdiger Grenzschutz sicherstellen, findet Nehammer.
Nur 2 von 9 Stellen in der Bundesleitung der DBB, Beamtenbunds- und Tarifunion, sind mit Frauen besetzt. Schon jetzt positionieren sich die meisten Kandidaten für eine zweite Amtszeit. Die Frauenfrage bleibt jedoch weiterhin ungeklärt. Jörn Fieseler kommentiert, warum es mehr Frauen im Vorsitz des DBB braucht. Sprecher ist Paul Schubert.
Im November 2022 steht der nächste Gewerkschaftstag des DBB Beamtenbunds und Tarifunion an. Schon jetzt positionieren sich die Kandidaten. Während die Spitze der Bundesleitung für eine zweite Amtszeit kandidieren will, ist die Frauenfrage noch offen. Leider. Die Kandidatenkür beim DBB ist immer eine Frage des Einflusses der Landesbünde und der größeren Fachgewerkschaften von Beamten und Tarifbeschäftigten. Schon ein Jahr vor den Wahlen positionieren sich die Kandidaten, um diesem ausgeklügelten System Rechnung zu tragen. Dabei wird einmal mehr deutlich, Frauen sind im Bundesvorsitz mit seinen 6 Stellvertreterposten selten. Insbesondere in diesem Jahr. 9 Personen müssen gewählt werden. 7 Männer haben ihre Kandidatur bereits bekannt gegeben. So stellt sich der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach ebenso zur Wiederwahl wie die beiden Fachvorstände Friedhelm Schäfer, Beamtenpolitik, und Volker Geier, Tarifpolitik. Bei einer Wiederwahl wäre dies die 3. Amtszeit eines Tarifbeschäftigten an der Spitze des Beamtenbundes. Und Silberbach ist intern nicht unumstritten. Der neuen Bundesleitung wird einer der jetzigen Stellvertreter nicht mehr angehören. Thomas Eigenthaler, Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, wird nicht mehr antreten. Anders Klaus Wieselski, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Mike Wagner, Gewerkschaft der Sozialversicherung und Jürgen Böhm, Verband Deutscher Realschullehrer. Alle 3 haben ihre Kandidatur zur Wiederwahl schon bekannt gegeben. Und auch Andreas Hemsing, Chef der Comba, tritt an. Bei den 2 weiblichen Mitgliederinnen ist aktuell noch unklar, ob sie sich wieder zur Wahl stellen. Kirsten Lühmann hat sich noch nicht positioniert. Ihre Chancen werden als gering eingeschätzt, nachdem sie nicht mehr für die Bundestagswahl angetreten war und auch die Wahl um den Bundesvorsitz der Deutschen Polizeigewerkschaft gegen Rainer Wendt verloren hat. Und auch von Astrid Hollmann hat man bisher noch nichts vernommen. Caroline Herrmann, DBB Jugend, und Melanie Kreuz, DBB Frauen, sind über ihre Ämter schon in der Bundesleitung kooptiert, allerdings ohne Stimmrecht. Der DBB braucht dringend mehr Frauen. Andrea Sauer-Schnieber von der Deutschen Steuergewerkschaft NRW, Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband oder Sabine Schumann von der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin sind nur einige der möglichen Kandidatinnen. Sie und andere Frauen sollten sich trauen. Dem Verband würde mehr Weiblichkeit in der Bundesleitung gut tun.
Das war's für heute auch schon wieder. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.